Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Heute mit einem besonderen Gast, weil wir haben ja die letzten Wochen so ein bisschen internationale Wochen, ne?
Schweizer Wochen.
Schweizer Wochen, genau. Die Jungs waren auch in Spanien. Und heute bist du da, Martin Bühler von der Firma Pieger.
Ja. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, vielen Dank, Christian und Peter. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Bin heute angereist und freue mich, dass es hier so gut losgeht. Ja?
Als Markenbotschafter von der Firma Pieger haben wir natürlich viele Fragen an dich, aber wir fangen ganz entspannt an zu deiner Person. Wie bist du zu Pieger gekommen?
Ja, über, wie immer im Leben, über Umweg.
Also hattest du ein Leben vor Pieger.
Ja. Ich bin tatsächlich viele Jahre schon in der Branche, knapp 40 Jahre jetzt in der Hi-Fi-Szene. Das heißt, ich bin eigentlich noch jung, aber schon lange dabei und habe das Business eigentlich von der anderen Seite kennengelernt, aus dem B2C-Bereich. Mhm. Ich war bei einer schwäbischen Firma, Lautsprecherfirma tätig, habe da quasi das Handwerk im Direktvertrieb damals gelernt.
Das große N.
Das große N, ja, genau.
Man darf es, glaube ich, auch sagen, ist ja gar kein Problem, bevor die Firma Nubert.
Nein, es war eine, genau, bei Nubert, da habe ich tatsächlich 34 Jahre gearbeitet. Ja. War eine unglaublich tolle Zeit, auch in einer Zeit, wo natürlich die Branche auch andere Entwicklungen hatte. Mhm. Und da habe ich viel gelernt über die Redaktion. Also ich bin quasi bei Pieger auch für die Pressearbeit zuständig. Und da habe ich quasi einfach so das Rundumpaket, wie funktioniert es von einem Produkt zum Kunde. Das habe ich da sehr gut gelernt. Mhm. Und dann bin ich 2023 zu Pieger gekommen. Das war also ein sehr, sehr angenehmer Umstand. Und da bin ich jetzt quasi in der Schweiz tätig. Und ja, da reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen drüber.
Ja, sehr schön. Was gibt es denn so zu Pieger zu sagen? Es ist ja ein Familienkonzern, mittlerweile dann in der zweiten Generation.
Ja.
Und erzähl doch mal ein bisschen was, weiß nicht, zur Gründung von Pieger, was die Intention war, warum es überhaupt zum Lautsprecherbau kam und was jetzt die nächste Generation mit der Firma vorhat.
Ja. Also ich muss da natürlich ein bisschen auf die Informationen zurückgreifen, die mir zugetragen wurden. Die Firma wurde 86 gegründet von Leo Greiner und Kurt Scheuch. Die Konstellation war ähnlich, oder sowas kennt man in unserer Branche. Zwei Menschen haben sich getroffen, die einfach gematcht haben. Der Kurt Scheuch war ein sehr guter Elektroniker und Entwickler und hat zu dem Zeitpunkt schon Lautsprecher gebaut, die wohl sehr gut geklungen haben. Er hat sich mit dieser Bändchentechnologie auseinandergesetzt. Optisch waren sie jetzt vielleicht nicht so der Hit. Der Leo Greiner wird so immer ein bisschen gemunkelt, ist der Schöngeist, der auch Lautsprecher gebaut hat, die hübsch aussahen, aber eben eher nicht so gut geklungen haben. Die haben da auch noch andere Töne dazu gesagt.
Dass er dann die richtigen Seiten mitgenommen hat. Ne?
Genau, und die haben sich gematcht und jeder hat das eben gemacht, was er konnte. Und aber so war es tatsächlich. Ja. Und das war quasi der Beginn von Pieger, von dieser Erfolgsstory, muss man einfach auch sagen. Das kann ich jetzt hier so ganz klar dem auch bestätigen. Und jeder hat, wie du sagst, den richtigen Part übernommen. Das heißt, heute würde ich sagen, klingt Pieger das, was Kurt Scheuch als DNA in die Wiege gelegt hat. Und der Leo Greiner ist nicht nur ein Schöngeist, er hat sich auch als sehr guter Kaufmann herausgestellt und hat die Firma in sehr, sehr gute Bahnen gelenkt. Ja.
Mhm. Eine der wenigen Firmen, eben, die es geschafft haben, du hast es eben angesprochen, Christian, die in dieser Branche einen nahtlosen Übergang geschafft haben von Gründung und dann eben auf die nächste Generation das Ganze zu übertragen.
Ja.
Und das finde ich so schön, weil es in der Branche schon natürlich viele Firmen gibt, die alteingesessen sind, aber die, wo die Nachfolge irgendwie vielleicht klemmt.
Ja.
Wie ist das? Welche Visionen gibt es da?
Also das ist tatsächlich ein Kernthema, vielleicht auch ein gewisses Problem unserer Branche. Sehr gut, dass du es ansprichst. Es gibt sehr viele Gründer in den 80er Jahren in der Hi-Fi-Szene. Man kann da also wirklich zig Firmen aufzählen, die tolle Produkte bauen. Und wenn man das genauer anschaut, sieht man eben, dass die Übergabe in die nächste Generation selten funktioniert hat. Es ist sowohl von der Industrieseite erkennbar, wie eben auch im Handel. Und da leiden wir ja alle gerade ein bisschen drunter. Und bei Pieger ist tatsächlich so, dass der Leo Greiner, der dann irgendwann die Firma übernommen hat, also Kurt Scheuch, der ist dann irgendwann ausgestiegen. Und er hat seinen Söhnen mehr oder weniger gesagt, so auf dem Tablett, ihr könnt hier die Firma übernehmen, wenn ihr wollt. Sie haben sich in der Firma schon seit ein paar Jahren in verschiedenen Bereichen aktiv eingesetzt. Und man kann schon sagen, sie haben sich nicht ins gemachte Nest reingesetzt, sondern sie hatten einen richtigen Masterplan. Und in Verbindung mit der Frage, wollt ihr die Firma? Und mit diesem Masterplan, den sie erarbeitet haben, haben sie gesagt, ja, wir wollen das. Und jetzt eben 10 Jahre später sieht man viele dieser Ideen, die sie hatten, dieser Visionen auch, greifen. Und ja, ich würde sagen, hier hat die Übergabe von der einen Generation und diese 68er-Generation, die da quasi so der Vorreiter dieser ganzen Hi-Fi-Kultur war, lässt ja nicht gerne los. Der Leo Greiner hat losgelassen, die Söhne haben es übernommen und ich würde sagen, es ist schon sehr, sehr gut gelungen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Piega ist mehr als diese Piega SA, wo diese Lautsprecher gebaut werden. Da gibt es inzwischen auch noch weitere Unterfirmen, will ich mal so sagen.
Wir kommen doch direkt drauf. Was hat der noch im Portfolio? Also wir sprechen ja jetzt, also wir haben natürlich einen großen Kontakt zu Piega schon seit, als ich angefangen habe in der Firma Schmitz vor 15 Jahren, hatten wir schon Piega. Ja. Also Piega ist schon immer hier und steht ganz explizit, da müssen wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen, über Gehäuse und über Techniken, die schon ganz lange dort dabei sind und immer verfeinert werden. Aber wir haben natürlich den einzigen Kontakt mit euch in Bezug auf Lautsprecher. Ja. Was macht ihr noch in Horgen am Zürichsee da unten?
Also tatsächlich, die Piega SA ist natürlich auch der Mutterkonzern und das Dach, das ist unsere Kerngeschichte. Aber gebildet haben sich 3 weitere Firmen in den letzten Jahren. Da gehört Piega Lakeside dazu. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt. Da sind wir in der Schweiz der Vertrieb von hochwertigen Audiofirmen wie T&A, Project, Cambridge. Das ist mit Sicherheit eine gute Erweiterung dieser Grundfirma. Die Basis wurde damit auf gute Beine gestellt. Die zweite Firma ist Automotive. Das heißt, Piega wird in Bälde 27 in einem sehr, sehr exklusiven Auto zu hören sein.
Sehr spannend, ja.
Ja, das wird nächstes Jahr ein großes Thema, wenn wir darüber reden dürfen. Das wird bestimmt auch so ein bisschen, das matcht natürlich wieder zu dieser Piega-Luxury und Qualität. Und das zieht sich quasi in diesem Auto wieder. Mhm. Das ist also nicht ein Serienauto, sondern das ist auch eine Manufaktur, kann man so sagen. Und das passt also wunderbar. Im Zuge dieser Piega Automotive wurde auch Piega verändert. Das heißt, man kann nicht in die Automotive-Szene einfach so rübergehen, sondern man muss als Firma Zertifizierungen über sich ergehen lassen. Und das ist, glaube ich, auch gut für euch als Händler und noch besser für die Kunden letztendlich, weil so Qualitätsstandards werden auf einmal ein Thema, wie Abläufe festgezurrt werden. Das heißt, das hat auch was mit, wie gut klingt die eine, die nächste und die dritte Piega-Box. Das muss alles gleich sein. Die Optik wird jetzt quasi standardisiert. Und das in Verbindung mit Handcrafted ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Ja. Und ich habe das jetzt in den letzten 2-3 Jahren in Horgen sehr, sehr schön verfolgen können. Da passiert vieles. Die dritte Firma hat, glaube ich, bei euch keine Bewandtnis. Das ist die Rose, Hi-Fi Rose, ist ja, glaube ich, bekannt. Ja. Wir haben die Firma viele Jahre beobachtet. Die sind ja ist ein Newcomer. Ja. Also manche Firmen sind ja in unserer Branche weit über 100 Jahre alt. Ja. Hi-Fi Rose ist ein Start-up, kann man sagen. Ja. Und schießt durch die Decke, machen tolle Geräte. Und die Schweizer wollten den Vertrieb übernehmen. Mhm. Aber Schweizer sind ja immer gerne ein bisschen auch Eigentümer. statt Vertrieb haben wir ein Joint Venture gegründet. Das heißt, 50% anteilig gehört eben Hi-Fi Rose, 50% Piega.
Okay. An dem Vertrieb
dann. An dem Vertrieb und wir machen den Vertrieb für Europa.
Ach ja, krass.
Genau.
Ganz Europa.
Und ganz Europa, außer Österreich. Da haben wir. ganz Österreich, ganze Welt. Aber nein.
ganz Galgen.
Ja, und dieses, sagen wir mal, Beiwerk an weiteren Firmen, das trägt natürlich dazu bei, dass wir zum einen mehr Kontakt in Handel haben, wir haben Kontakt in die Industrie und das funktioniert gerade sehr, sehr gut. War jetzt ein bisschen ausgeholt, sorry, aber
ja, das erklärt vielleicht. Also wenn man bedenkt, dass es aus einer kleinen Manufaktur letztlich entstanden ist und jetzt ein Firmenkonglomerat dasteht, das ist schon beachtlich, was dann in den letzten gerade 10, 15 Jahren passiert ist. Ja.
Aber zurück zu dem Thema, was uns natürlich hier brennend interessiert und auch die Zuhörer hier. Wir kennen Piega schon seit Beginn der Zeit quasi im Aluminiumgehäuse. Ja. Also für mich steht ihr quasi genau das für dieses tolle Design, was du vorhin schon angesprochen hast, quasi, dass man mit unheimlich schlanken Lautsprechern einen wahnsinnig guten Ton hinbekommt. Ja, ja. Und da ist eigentlich für alle was dabei in dem Portfolio. Aber warum Aluminium? Ihr habt ja mal eine Zeit lang Holzboxen versucht zumindest, aber dann ist man doch wieder zurück zu dem Material gegangen.
Ja, ja. Also das Aluminium ist schon ein ganz klares USP von Piega, muss man einfach so sagen. Im Hause streitet man sich, im Hause will ich vielleicht nicht so sagen, hat es Designhintergründe oder akustische? Also je nachdem, wie man fragt, wird man die Antwort kriegen. Ich finde es spannend, dass beides zusammen eben Piega ausmacht. Das heißt, ursprünglich wurde das Aluminiumgehäuse schon genommen, weil es akustische Vorteile hat. Die Dichte von Aluminium ist natürlich sehr, sehr hoch. Und wenn man sich so ein Aluminiumgehäuse von uns anschaut, wir haben 6 mm Wandstärke.
Das nächste.
Das ist wenig, haben aber die Steifigkeit von einem MDF-Gehäuse, das knapp 4 cm ergibt. Und 4 cm, wenn man sich die Wandstärke vorstellt, bei einem schmalen Lautsprecher, da bleibt ja kein Nettovolumen mehr übrig. Das heißt, beim gleichen Bruttovolumen hat eine Piega-Box ein viel, viel größeres Netto-Innenvolumen. Das macht also bald 40% aus, wenn man das mal ausrechnet. Das heißt, eine Piega-Box ist nennenswert größer akustisch, als sie optisch daherkommt. Das ist vielleicht kompliziert ausgedrückt, aber das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Und an diesem Aluminium-Strangus-Profil wurde auch über die Jahre gearbeitet, wie man das eben im Grenzbereich auch noch akustisch verbessern kann, dass kein Ringing entsteht durch diese TIM-Module, die wir einbauen, wo also das Gehäuse, früher wurde es auf Druck gebaut.
Verrückterweise, ne?
Also inzwischen auf Zug, genau, das heißt, Zug, inzwischen wird mit dem Drehmomentschlüssel quasi das so eingestellt, dass das Gehäuse ganz leicht unter Zug steht. Mit dem Ergebnis, wenn man heute gegen eine Piega-Box so dagegen klopft, das macht man ja gern, so ein Techniker, der läuft durch die Gegend, klopft, sagt, das klingt gut, das klingt schlecht, ohne dass die Box gehört hat. Eine Piega-Box, die klingt schon allein vom Gehäuse her sehr gut. Und das, also ein Gehäuse soll ja akustisch tot sein, also nicht klingen. Insofern, Piega hat da einen cleveren Schachzug gefunden mit dem Aluminium, der sich eben aber auch durch unseren Produktdesigner, der Herr Hürlemann, der macht das seit vielen, vielen Jahren, das Produktdesign bei Piega. Mhm. Und jede Piega-Evolutionsstufe sieht man auch, wird noch eine Nuance schlüssiger. Ja. Also auf den Messen sieht man es, die Leute, die streicheln immer über die Piega-Boxen drüber. Einmal das Aluminium, weil es sich einfach schön anfühlt. Und zum Zweiten, weil die Bauform schon sehr, sehr schlüssig inzwischen ist. Und
genau, schön organisch, also wirklich sehr gefällig.
Ja. Und wenn man eben sieht, und das ist, glaube ich, so ein Teil deiner Frage, man kauft sich heute einen Lautsprecher nicht nur aus akustischen Gründen, sondern er muss auch irgendwie wohnraumkompatibel sein. Wir können da durch die Schlankheit eben punkten. Wir sind nicht Holz wie viele, sondern wir sind Aluminium. Und wir sind eben schlank, sehr unauffällig. Also eine Piega-Box ist ja nicht laut in der Optik.
Ja, stimmt.
Das ist ja eher sehr zurückhaltend. So ein bisschen, vielleicht kann man auch schweizerisch sagen, ein bisschen zu Understatement. Aber es ist sehr gefällig. Und wenn man ein bisschen frech sein darf, wir haben sehr viele auch weibliche Kunden bei Piega.
Ja, also das merken wir immer in einem Gespräch. Dass wir, das finde ich eigentlich so cool am Piega, war es für mich schon immer die Premium-Serie zum Beispiel. Wir kommen gleich noch ein bisschen auf die Serie. Aber wir haben das auch hier im Podcast schon oft gesagt, die Premium 701 zum Beispiel ist eine unheimlich schöne Box, weil die so schlank ist und weil sie auch, kommen wir auch noch zu den in Farben, also gibt es ja in ganz verschiedenen Farben. Aber ich finde, gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nach ein paar Jahren zum ersten Mal wieder in dieses Hi-Fi-Thema kommen oder die zu uns kommen und eigentlich so ein All-in-One-Produkt suchen, ne, wo auch Lautsprecher vielleicht integriert sind. Und du zeigst denen eine Piega und dann heißt es, ach doch, das könnte ich mir noch vorstellen. Also größer, das könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Und wenn du die dann spielst und dann kommt das eine zum anderen, dann hast du immer so einen Eintritt. Das finde ich so schön. Ne? Du kannst in diese Welt Hi-Fi einsteigen, ohne dass es jetzt groß ist und kannst trotzdem große Räume beschallen.
Ich hatte ganz spannend, vor 10, 15 Jahren gab es ja eine Schwemme an Aluminium-Lautsprechern. Also da war ja wirklich jeder Hersteller, den es nur gab, der hat Aluminium-Lautsprecher produziert. Und Lubert war auch mit dabei gewesen. Also war wirklich egal wer. Ne? Ja. Und das Ganze hat wie so ein Peak, ich würde mal sagen, so 4, 5 Jahre gehalten. Und dann war auch der letzte verschwunden. Ja. Aber einer, der vorher schon da war, war auch nach dieser Schwemme da. Und das war Piega. Das fand ich sehr, sehr schön, weil ihr einfach
bei einem, sag ich mal, bei einer Idee geblieben seid. Ne? Ihr hattet die Idee von einem Lautsprecher, wie er für euch auszusehen hat. Ja. Der Klang hat sich natürlich immer weiterentwickelt, aber die Formsprache ist, bis wenn wir ganz oben um Top gucken, natürlich was Besonderes, aber die ist gleich geblieben. Die ist wohnzimmerkompatibel geblieben. Das finde ich schön. Ja.
Also da muss man natürlich sagen, genau richtig, dieser Trend von Metall und Aluminium war sehr stark. Hat auch bei uns so ein bisschen für Sorge gesorgt, denn das bedeutet natürlich indirekt irgendwie auch eine Art Konkurrenz. Aber ein bisschen frech ausgedrückt, irgendwann haben die angefangen zu rechnen und gemerkt, in Aluminium zu bauen ist sehr, sehr teuer, weil das ist einer der Nachteile dieses Werkstoffs, wenn man also die Preise der letzten Jahre verfolgt hat. Ja. Aluminium ist quasi richtig teuer geworden. Ja. Das heißt, die Erstherstellung von Aluminium ist sehr aufwendig, energieaufwendig. Ja. Dann ist aber natürlich ein langzeitstabiles Produkt. Das ist dann wiederum auch ein typisches Piega-USP. Eine Piega-Box hält halt, so ein Alugehäuse hält ewig. Ja. Das ist ja reinster Aluminium, also dieser hochwertige Aluminium. Und das ist ein Ding für die Ewigkeit. Man könnte es theoretisch recyceln, aber es will natürlich beim Kauf niemand hören.
100% recycelbar, ja, schön.
Also sprich, dieser Trend wurde von einer ganz anderen Richtung, als man so im ersten Moment denkt, wieder eingedampft, weil es ist sehr, sehr teuer, Aluminium. Piega kann sich das leisten, weil eben eine Piega-Box auch nicht über den Preis verkauft wird. Das heißt, ob die dann faktisch 10 Franken mehr oder weniger kostet, spielt bei einer Piega-Box nicht das Kernelement. Ja. Hört sich jetzt irgendwie, man kauft sich die über andere Elemente und ich finde es eben spannend, dass es ein Design-Element und ein technisches Element ist. Ja. Also man hat jetzt nicht hier irgendwie so, ach, die bauen hier Design-Lautsprecher, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir bedienen den Technik-Nerd und den Lifestyle-Kunden. Das ist natürlich schön.
Und damit kommen wir eigentlich wunderbar zu den Serien, weil wir eben genau das machen. Also ihr bietet ja quasi im Prinzip so ein Produkt, was eben als Smart Speaker auch dastehen könnte. Also wenn wir jetzt von der A-Serie, das ist der Einstieg in der Welt von Piega, ne? Die gibt es sowohl passiv als auch eben aktiv und dann mit Funkmodul und Zertifizierung für Apple AirPlay, Chromecast, HDMI, ALC etc.
Ich freue mich, ihr kennt euch sehr gut aus.
Dazu haben wir ein Video gemacht.
Ja, super. Also die Produkte, die wir führen, sind wir ganz gut. Ja.
Gratulation, das soll sein.
Und die gibt es halt aktiv und passiv, wo dann vielleicht sogar der Aktive mit Funk ja eher so der Lifestyle der Anspruch wäre. Dann sind wir bei der Premium-Serie. Ja. Die gibt es ja jetzt auch noch. Das wäre jetzt so ein Thema, was ich natürlich aufmachen muss hier. Wir müssen ja mit Kritik nicht sparen jetzt. Wir haben die Gen 2 passiv, aber wir haben die...
Also die Gen 2 als aktiv.
Ja, und die Gen 2 als aktiv haben wir irgendwie auch, aber in dem alten Design.
Altes Design hört sich natürlich dann... Also,
der Vorgängerdesign. Ja. Also, anders bestückt, genau.
Nee, ihr habt
ist
das natürlich...
Ist da was im Kommen? Das ist die Frage.
Das ist ein heißes Eisen. Kann man hier kurz die Mikrofone ausschalten?
Wir piepsen das weg. Also.
Nein, also ihr habt das natürlich richtig erkannt. Die Premium Gen 2, würde ich sagen, ist schon das... Aktuellste, was wir momentan bieten können, und zwar in vielen Punkten. Das wird jetzt zu weit, das wird den Rahmen sprengen. Mhm. Aber gerade auch das neue Bändchen, das in der Premium drin arbeitet, ist wirklich eine echte Meisterleistung, was Abstrahlverhalten, Fläche, Luftigkeit dann in der Praxis, also was das Ergebnis dieser ganzen Technik. Also die Box kann echt aufspielen, wie es nur wenige Lautsprecher überhaupt können. Hat mit Piega gar nichts zu tun, aber die Premium haut echt rein. Mhm. Und die neue 801 ist quasi, sagen wir mal, das Statement in der Serie. Mhm. Da haben wir dann noch vor dieses Bändchen ein Horn gepackt und verbinden quasi das Gute aus zwei Welten. Ein Horn hat ja gewisse Vorteile, was Abstrahlmimik angeht und Richtcharakteristik und eben das Bändchen, was Dynamik und Luftigkeit und Leichtigkeit angeht. Und diese 801, also wer gern Live-Musik hört, ist ja gerade so ein bisschen ein Trend in der Branche. Es gibt da wieder so ein paar wie Art Studio-Monitore für den Privatkunden. Eine ganz spannende Entwicklung. Da gibt es Firmen wie GBL und andere, und
die da richtig erfolgreich
sind. Und die 801 haut aus meiner Sicht genau in die Kerbe rein.
Obwohl sie optisch, witzigerweise, gar nicht in die Richtung geht, ne?
Genau, da könnte ich jetzt quasi ganz kaufmännisch sagen, es ist unter diesen ganzen Retro-Boxen, die gerade da auf den Markt kommen und diesen Live- Charakter mit sich bringt, ist unsere Pega 801 die einzige, die auch noch geil aussieht.
Ja. Also zumindest nicht so oldschool,
wie sie modern aus. Also modern, da haben wir einen echten Live-Charakter eingebaut und die Box sieht sehr elegant aus. Ja. Also ich habe mitgekriegt, ihr habt sie gekriegt.
So, wir freuen uns nämlich,
heute Mittag schließt große sie an Pega und legt Live-Musik rein, ob Rock oder Klassik, die Box, die fetzt richtig.
Okay, bin ich gespannt.
Das machen wir Mittag.
Noch nicht gehört bis
jetzt. Hatte ich jetzt die Frage beantwortet?
Wann kommt das neue Design? Ich meine, eine 801 zum Beispiel in Aktiv, das würde sich ja jetzt dann irgendwie gut ergeben, ne?
Also eine Firma hat natürlich immer die Aufgabe, weiterzuentwickeln. Das ist, man bleibt da nie stehen und ihr wisst es selber, wenn ihr euch heute ein Auto kauft, dann ist schon die nächste Generation in der Pipeline. Ja. Und insofern, die Pipeline gibt es natürlich auch bei uns, aber die aktuelle Serie ist noch aktuell in der aktiven Serie, jetzt habe ich zwar mal aktiv gesagt hintereinander, egal. Also sprich, die Premium Wireless sind noch aktuell, aber natürlich ist was in der Pipeline, ja. Mhm. Denn die passive ist wirklich man redet ja oft von diesem Quantensprung oder also es ist wirklich eine deutliche Entwicklungsgeneration da zu sehen, zu hören.
Okay.
Also freut euch.
Wir sind gespannt.
Ja.
Das, was ich bei euch sagen muss, was mich neben der Klangentwicklung am meisten wirklich überzeugt hat, war der Aufbruch des Farbenkatalogs. Ihr hattet vorher ein Eloxal schwarz, eine weiß lackierte und ganz klassisch Aluminiumfarben. Und dann kam die wunderschöne Farbpalette, muss ich sagen. Sind alles Eloxale.
Ja.
Und wie eloxiert man denn einen Grünton? Als Nicht-Materialchemiker.
Also ich bin auch kein Chemiker, aber du hast tatsächlich richtig gesagt, Piega ist traditionell in Aluminium, das ist unsere Kernfarbe, wo wir eben das Aluminium einfach anschleifen. Dann hat man das, was man mit Aluminium verbindet, zu sehen. Und das hat Piega in den 80er, 90er Jahren auch bis zum Exzess promoted und auch erfolgreich gemacht, weil wir da eben unter der Masse der anderen Produkte einfach rausgefallen sind. Es gibt eben Kunden, die möchten eine Holzbox, ein schönes Furnier oder einen Lack, aber dieses Aluminium, das eben auch eine gewisse Materialität mit sich bringt, ist was Besonderes und das war Aluminium. Auf vielfachen Kundenwunsch wurde es natürlich auch in Weiß angeboten. Da steckt natürlich so vielleicht auch wieder ein gewisses Geschlecht dahinter, die eben sagen, eine Box sollte weiß sein, weil sie in den Wohnraum besser integrierbar ist. Was aber so, wie soll ich sagen, wie ein Schreiner, wenn man ein schönes Holz hat und es dann überlackiert, ist er eigentlich sträflich. Also, aber schade, wir bieten es auch weißpulverbeschichtet an. Das Schwarz wurde auch eloxiert, schon immer. Und das sieht auch sehr edel aus, weil diese Struktur von Aluminium bestehen bleibt.
Ja, genau. Das gebürstet ist halt schick dann.
Genau, das sieht schon cool aus. Und man hat eben vor 3 Jahren eine Firma gefunden, die ist auch eine Automotive-Firma, die so große Gehäuse in ein Eloxalbad eintauchen kann. Und zwar in der Coax-Serie haben wir es ja begonnen, von der Coax 411, der Kompaktbox, bis zur richtig großen Coax 811, die ja wirklich riesig ist vom Gehäuse. Die werden da eingetaucht und weil die Frage, wie macht man das? Im Zuge der Automotive-Geschichte mussten wir das auch ein bisschen zertifizieren und jede Box sollte möglichst ähnlich sein, aber es sind natürlich Handwerksprozesse. Aber das Eloxieren ist tatsächlich nicht ganz einfach, sehr kostenintensiv. Wir müssen da auch immer eine gewisse Menge, wenn es geht, dem Lieferant geben, der das dann quasi dieses Misty Green oder Shiny Ash Eloxalbad mischt. Da kommt ein Pülferchen vom einen, ein Pülferchen, eine Prise von was anderem rein und dann werden die Gehäuse da eingetaucht und durch das Eloxalverfahren wird die Oberfläche gehärtet. Das heißt, es taucht ja in die Oberfläche ein und die Oberfläche wird auch noch härter. Und das Schöne ist, dieses Farbenspiel, dieses Lebendige, das bleibt bestehen. Das heißt, wenn man sich so eine Eloxalbox mal anschaut, je nach Tageslicht, je nach Lichteinstrahlung, changiert es extrem schön und die wirkt sehr, sehr lebendig. Also muss man live gesehen haben, kommt toll rüber und jetzt das Ergebnis, es verkauft sich wie geschnitten Brot. Ja. Wir haben gemerkt, es ist in der Herstellung teurer, da mussten wir noch mal ein bisschen anpassen, die Preisstruktur vom Eloxal, aber es ist immer noch harmlos. Wir verkaufen die Eloxale sehr gut und so gut eben, dass wir es jetzt auch in die Premium-Serie übernommen haben. Das heißt, auch da ganz aktuell wurden die Farben auch erweitert. Wir bieten jetzt quasi in der gesamten Premium-Serie der passiven Misty Green und Shiny Ash an und bei der kleinen Kompaktbox auch noch unser schönes Red also dieses Bordeaux-Rot, okay, ja, und ja, Blue Lagoon, und das Desert Gold sieht übrigens cool aus. Nicht denken, das wäre so irgendein russisches Bling-Bling-Gold, das sieht ein sehr elegantes Farbton in Gold, haben wir da noch auf den Markt gebracht. Mhm. Das Desert Gold sieht bei der kleinen Box richtig cool aus. Ist in der neuesten Preisliste enthalten, also ist noch nicht richtig publiziert, das Thema. Okay. Das ist jetzt quasi so ein bisschen spannend. News.
Ja. Die habe ich nicht gesehen bisher.
Sieht sehr cool aus, ja.
Du hast es gerade angesprochen, Premium-Serie und da drüber, also Premium-Serie, sagen wir jetzt mal, schlanke Gehäuse, Wohnraum integrierbar etc. Wenn wir aber jetzt die High-End ansprechen, ja, dann hat Piega eben dann darüber die Kork-Serie. Ja. Und die Kork-Serie ist immer noch schlank, 811 ist dann schon größer, aber sagen wir mal, immer noch schlank. Ihr seid, glaube ich, mein letzter Stand, der einzige Bändchen-Korks-Hersteller der Welt? Oder hat sich das geändert?
Ich würde auch sagen, ich habe keine andere Info und muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn ich sowas sage, aber ich glaube, wir sind weltweit die einzige Firma.
Zumindest die einzige, die es in Horgen macht und das Handy.
Ja.
Den Rest lesen wir in den Kommentaren.
Ja, schreibt es gerne rein, wenn ihr andere kennt, würde mich mal interessieren. Aber auf jeden Fall, habt ihr dieses Korks schon lange?
Ja.
Und immer schon in großen und kleinen Ausführungen. Ja. Was gibt's dazu zu sagen? Also das ist ja eine große Besonderheit vom Piega.
Ja, ja. Also ich glaube, wir sind weltweit die einzige Firma, die in einer Fläche, in einem Stück ein Bändchen als Hochtöner und Mitteltöner anbieten, als koaxial aufbauend. Mhm. Die Techniker werden das natürlich sofort wissen. Ein koaxial Lautsprecher hat technisch viele Vorteile. Mhm. Man hat eine Punktschallquelle, man hat keine Latenzzeiten zum Mitteltöner. Es ist alles auf einer Fläche abgebildet. Wir haben ja in den letzten Jahren innerhalb dieser Koax-Entwicklungen massive Weiterentwicklungen und Schritte gehabt, die eben zum heutigen Koax in der Gen-2-Serie geführt haben. Das heißt, wir haben ja diese Neodym-Bänke vor und hinter dem Bändchen. Ja. Das heißt, dieses Bändchen ist eingespannt in einer gewaltigen Magnetstruktur, will ich mal sagen.
Genau, also und, kurz zur Erklärung, Neodym ist ein sehr starker Magnet, der dahinter
sitzt. Genau. Also wir haben, glaube ich, sogar den stärksten Magnet, den man momentan so im normalen Industriebereich kaufen kann. Es mag vor Weltraumtechnik vielleicht noch stärkere geben, aber es ist wirklich eine brutale Neodym-Bank vor und hinter dem Bändchen. Und wenn wir einen Impuls auf das Bändchen geben, das ja per se schon sehr, sehr leicht ist, viel, viel leichter wie jede andere Art einer Hochton- oder Mittelton-Struktur, dann wird eben dieses Bändchen mit einer irrwitzigen Gewalt nach vorne oder nach hinten gerissen. Und das führt eben zu diesem luftigen, freien Klang, den wir können. Und weil eben das Bändchen oder das Hochtonbändchen in der Mitte sitzt, drumherum der Mitteltöner, dürfte eben ein Klassik-Fan oder jemand, der weiß, eine gute Frauenstimme, die über 3-4 Oktaven singt, oder eine Männerstimme, es kommt alles aus einem Guss. Da rutscht nichts in das nächste Chassis, das 10 cm entfernt ist oder 20, sondern es bleibt alles in einer Einheit. Und auch gerade viele Studioleute geben mir das Feedback zurück. Damit kann man wirklich auf allerhöchstem Niveau Musik hören. Mhm. Also sprich, neben dieser Aluminium- und Schweiz-Geschichte, wo wir vielleicht noch drauf kommen, also diese Handwerksarbeit, ist einfach Piega mit diesem Koax so innovativ und auch einzigartig, dass allein der Musik, leidenschaftliche Musikhörer ein Piega-Fan sein müsste.
Schön. Also kann man hier natürlich erleben. Wir haben die Koax-Serie natürlich hier.
Mhm. Ja.
Genau. Jetzt auch die 811.
801 gerade.
Ja, 801 ist noch kein Koax.
811 hatten wir auch schon hier.
811 hatten wir schon nicht. Da.
Ja, schon mehrfach.
Es ist cooles, gut, dass es da hatte. Das heißt, ihr habt sie auch verkauft.
da reden wir dann von geschlossenen Gehäusen. Da arbeitet ihr dann mit den Radiatoren. Genau. Also wir haben dann, ich glaube, 2 aktiv angesteuerte und 3 passiv angesteuerte bei 811. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber sehr, sehr spannend. Also du hast es eben angesprochen, also die Fabrikation, also diese Manufakturgedanke in der Schweiz. Ich war in Horgen schon
mal. Du warst ja schon mal, genau. Okay. Ja.
Und ich finde das ja voll cool. Gibt es diese Person noch, die den Surf...
Der Mario, Mario gibt es nach wie vor.
Der war irgendwie
Surfer. Geilste Mann ever in der Firma, ja.
Mega Typ. Und ich fand das sehr... Der hat professionell gesurft.
Ja. Mann. Also ich habe mir sagen lassen, er war schon bei Weltmeisterschaften dabei. Ja.
Auf dem See.
Also, ich glaube, da hat er nicht am See gesurft. Das war dann eher bekannt in Hawaii und sowas.
Also viel Wellen wird es da nicht geben. Ne?
Aber als ich in die Firma eingestiegen bin, war das tatsächlich für mich so eine Art Schock, dass er mehr oder weniger der Einzige ist, der diese Koaxe bauen kann. So. Und gleichzeitig, wenn Sturm auf dem See ist, er als Letzter auf dem See ist, bis zum Exodus und ich hätte da als Geschäftsführer ein großes Problem und würde da irgendeine irre Versicherung abschließen.
Ich glaube, seine Tochter ist dann auch mit eingestiegen. Genau. Und da macht das.
Also das ist, glaube ich, auch so eine Story, die man so sagen oder erzählen kann. Also sein Papa war der erste Mitarbeiter bei Piega von Mario. Er ist kürzlich verstorben. Mhm. Der Mario hat jetzt eben über viele Jahrzehnte hinweg Bändchen und Koaxe gebaut und mitentwickelt. Also er ist nicht nur der mechanisch die Sache umsetzt, sondern er steckt auch ganz tief in der Entwicklung drin. Und seine Tochter, die eigentlich was Cooles studiert, arbeitet trotzdem kontinuierlich bei Piega und kann inzwischen auch Koaxe bauen. Und das ist eine kleine Kunst, das muss man, du hast live gesehen.
Ja,
das ist
Wahnsinn.
Hey, das ist nicht einfach nur eine Schraube reindrehen. Ja. Es ist echt Handwerksarbeit per excellence.
Also Mario, ganz kurz noch, ein cooler Typ, weil er lange Haare hinten so zusammen gemacht und steht da und macht die Koaxe. Und das Besondere an den Koaxsystemen ist natürlich, dass es, oder an allen Bändchen, aber eben auch an den Koaxsystemen, dass es so wahnsinnig dünne Folien sind. Ja. Die kommen ja dann schon mit den Leiterbahnen drauf geätzt quasi oder wie auch immer die drauf gebacken werden oder was. Und dann werden sie halt verspannt. Ne? Ja. Ihr habt da so Holzkörbe quasi.
Ja.
Und könnt ihr auch nur eine gewisse Anzahl am Tag machen, also ganz geringe. Weiß nicht mehr. Weißt du die Anzahl? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß nicht, wie viel gebaut werden können, aber wir haben nur eine gewisse Menge an Werkzeugen. Wir haben aber auch nur vor allem eine gewisse Menge an Manpower in dem Fall. Insofern, also ich habe vor kurzem auch mal wieder eine Koax verkauft und es dauert dann halt auch ein paar Wochen, bis die fertig ist, weil wir da gerade einfach einen positiven Stau haben.
Ja.
Und, also ich glaube, 20 Stück oder sowas können in der Woche gebaut werden.
Ist schon Wahnsinn. Ja. Und das Spannende ist halt dieses Aufspannen und dann eben natürlich auch das Arbeiten mit diesen wahnsinnig kranken Neodym-Magneten. Ja. Also die dürfen 0,0 die Folie berühren, dann ist ja direkt das Ganze. Du musst halt erst spannen und dann kommen die Magnete und wenn du am Ende einen Fehler machst, oder bei einer Schraube, ne, du verschraubst die und wenn die Schraube einmal falsch anzieht, machst du das ganze Ding neu.
Man wird böse bestraft, wenn man einen Fehler macht.
Sehr, sehr spannend.
Ja, das ist dann aber auch vielleicht wieder so das, was Piega auszeichnet. Den Weg gehen wir, obwohl er eben sehr speziell und vielleicht auch intensiv, kostenintensiv ist, den Weg gehen wir, weil wir eben auch das Ergebnis wollen. Die Qualität.
Ja, das ist auch wichtig. Ne? Also, und dann lässt sich unter der Prämisse der Qualität natürlich auch in einem absoluten Hochlohnland wie der Schweiz, sag ich mal, ein Lautsprecher produzieren, der durchaus einfach dann auch kompatibel ist und auch sich gegen andere durchsetzen kann.
Ja. Das ist so, wobei Hochpreisland, also ich glaube, inzwischen gibt es einige deutsche Firmen, die in die Schweiz.
Ja, folgerweise, ne?
Ja, also große Firmen, hat's wo ich herkomme aus Stuttgarter Bereich, die jetzt seit neuem in der Schweiz produzieren lassen.
Ja. Die Nebenkosten sind noch geringer. Ja, das ist echt verrückt.
Also manche Dinge sind wohl in der Schweiz auch wieder günstiger als in Deutschland. Ja. Aber das sind Geschichten, das macht Piega zu Recht in der Schweiz. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass Dinge nicht irgendwann fertig sind, wenn man in der Art arbeitet wie wir, sondern es gibt immer Weiterentwicklungen. Mhm. Und würden wir quasi in riesen Stückzahlen produzieren müssen, dann muss man irgendwann mal einen Punkt setzen und sagen, okay, jetzt werden, ich sage jetzt mal eine Zahl, 1000 Bändchen so gefertigt. Aber wenn Mario eben eine Weiterentwicklung hat, kann es eben sein, dass es fließend in den Prozess eingeht. Mhm. Und das macht ja eben eine Firma aus, immer kontinuierlich besser zu werden. Also nicht zu sagen, so, jetzt habe ich was gemacht, jetzt ist die Welt zu Ende, sondern immer auch besser zu werden. Das ist ein Antrieb, den man haben muss in unserer Branche, den Kunden auch schätzen.
Natürlich. Ja. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Lass uns damit zur Musik übergleiten.
Ui.
Das ist ja hier so quasi Tradition. Also jeder, der dabei ist, nennt einen Titel, der ihm gefällt oder den er gerade kürzlich gehört hat oder wie auch immer. Und der wird dann in unserer Podcast-Playlist landen, die man auf Tidal und Kubis findet. Ja. Der Gast darf natürlich anfangen.
Oh, okay. Also ich habe vor kurzem einen Titel gehört, der mir echt gut gefallen hat, weil er eben sehr melodisch ist und sehr fein klingt, auch auf Piega-Boxen. Jetzt mache ich das ein bisschen Werbung. Das klingt nur richtig gut auf Piega-Boxen. eine afrikanische Nummer, Freshly Ground. Das Lied heißt Father Please. Finde ich sehr, sehr schön. Macht Spaß, ist auch stimmungsvolles Musik. Mhm. Wir hören auf Piega gern auch so peppige Musik, auch DJ und wo es mal richtig gefordert wird mit Dynamik. Hier geht es um Gefühle.
Okay. Ja. Können wir nachher auf der 801 mal draufschmeißen.
Ja.
Möchtest du? Ja, gerne. Du hattest was von schönen Frauenstimmen gesagt, die gut klingen. Da werde ich gleich mal ausprobieren. Und zwar mit meinem Liedsong ist das Agnes Obel.
Oh.
The Curse. Und ich liebe schöne Frauenstimmen und das ist gleich etwas, was ich mir auf den Lautsprechern anhören werde.
Gut. Cool. Ich habe was ganz anderes dabei. Und zwar Take, würde ich sagen, spricht man ihn aus, with Neptune. Neptune ist der Bandleader und das ist das Album heißt Asian Roots, der Song heißt Japanese Roots. Und das Ganze ist ganz spannend, weil das sind alles Instrumente, die auf Bambus basieren.
Cool.
Also es ist eine Band, die nur auf Bambus Instrumenten Musik macht, von Flöte bis Bongos oder ne, also Percussion-Sets. Und das ist dermaßen unverschämt gut aufgenommen.
Cool.
Das habe ich die Woche gehört mit dem lieben Stefan zusammen. Liebe Grüße, falls du es hörst. Und genau, kommt in die Shownotes.
Sehr schön.
Sehr, sehr empfehlenswert.
Super.
Martin, vielen Dank, dass du da warst.
War eine Freude.
Das hat Spaß gemacht und wir gehen jetzt mal rüber und hören ein bisschen Musik.
Genau, machen wir. Vielen Dank. Mach's gut, ciao.
Tschüss zusammen. Bis demnächst.